Freunde, es ist wieder Zeit für eine Gastfolge bei Planet Rachor. Wir haben Natalie kennengelernt von Luna's Wayfair. Sie hat einen erfolgreichen Instagram-Account im Bereich Reisen. Die machen einfach die geilsten Reels, Leute. Schaut es euch an. Hört aber vor allem euch mal diese Folge an, denn Lien hat sie wieder interviewt und hat einiges rausgefunden. Ich finde die Stelle besonders spannend, wo es um Sulawesi geht. Es macht richtig Bock aufs Reisen und ich wünsche euch ganz viel Spaß. By the way, ich finde es eine Frechheit, wie Kräuti diesen Podcast anfängt, weil meine Tröts sind definitiv besser, aber enjoy.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute mit meiner Vertonung ohne Felix. Und ich sitze hier mit Natalie von Luna's Wayfair.
Hallo.
In Bali, in unserer kleinen, süßen Villa. Wir sitzen in Ubud, haben einen Blick auf die Reisterrassen, die gerade vermatscht sind. Sie lebt hier momentan.
Momentan, genau, ja.
Genau. Mit ihrem Freund Lukas.
Ehemann.
Mittlerweile. Oh.
Ja, wir haben vier Monaten geheiratet.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, bevor wir ausgewandert sind, damit es noch legal ist.
Ach, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Das wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, jetzt weißt du es.
Ehemann, gut Ehemann. Zu wissen.
Ja.
Sind auf Weltreise, aber schon seit 1,5 Jahren?
Fast 2 mittlerweile. Wir sind im Februar 2022 gestartet. Ja, ja.
Ja, sie haben momentan sozusagen den Sitz in Bali und ein bisschen fokussierter auf Ziele, die nicht so bereist sind.
Genau, eher so unerschlossener touristisch, also nicht so erschlossene, oh Gott, das ist ein schwieriges Wort, touristisch nicht so erschlossene Gebiete. Das ist das, was unser Herz höher schlagen lässt.
Und warum?
Weil wir den Tourismus leid sind. Also ich meine, wir leben zwar hier auf Bali, wir benutzen Bali in Anführungsstrichen als unsere Base, weil Indonesien, wir sind ja jetzt schon seit 1 Jahr hier in Indonesien und ja, Bali ist halt ein guter Ausgangspunkt, erstens um Ziele zu erreichen und zweitens halt zum Arbeiten. Ja, weil wenn, ich war auch vor, keine Ahnung, einem Monat oder so, war ich kurz auf Lombok eine Freundin besuchen und da war halt, hatten wir an einem Tag 3-mal einen Stromausfall, was jetzt nicht schlimm ist. Ich meine, er kommt ja direkt wieder oder nach ein paar Minuten, aber wenn du dann halt irgendwie gerade in einem Call bist oder ein Webinar machst oder dies oder das, das ist dann halt schon, da ist halt Bali schon ein bisschen besser. Es klingt blöd, aber wir sind halt diesen ganzen Tourismus satt, ja, dass die Menschen aus den Ländern machen. Es ist natürlich nicht nur der Tourismus, aber ja, das gefällt uns einfach nicht. Und wir haben einfach für uns festgestellt, wir sind so mehr die Abenteurer und wir lieben das Abenteuer und besuchen halt gerne Gebiete, wo noch nicht so viel Tourismus ist, um halt auch einfach den Menschen zu zeigen, Bali ist kein Land, Bali ist nur eine Insel von Indonesien und es gibt noch so viele weitere, 17.507, um genau zu sein.
Das ist so krass, es sind so viele.
Ja, weitere Inseln in Indonesien und ich meine, wir haben jetzt nur einen kleinen Teil davon erkundet. Wir waren mit auf den größten oder einer der größten auch und ja, das, wie gesagt, lässt unser Herz höher schlagen, wenn wir da dieses wunderschöne Land erkunden können, das so vielseitig ist, abseits von Bali. Und ja, deswegen, das ist das, was wir gerne tun.
Also geht es euch eher darum, selber zu entdecken und wenig Touristen um euch drumherum zu haben, wenn ihr reist?
Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen natürlich die Gebiete sehen. Ich kann einfach vor allem vorweg sagen, zum Beispiel Sulawesi haben wir in 2 Monaten bereist. Das ist, also hat unser Herz komplett gestohlen, diese Insel. Ich glaube, lass mich lügen, es ist die 11. größte Insel der Welt.
Oh, wow.
Die meisten Menschen haben von Sulawesi noch nie was gehört. Es ist nördlich von Bali. Es gibt 2 große Flughäfen, einmal im Norden, einmal im Süden, Manado und Makassar. Und ja, wir haben diese Insel von Norden nach Süden in 2 Monaten bereist. Das war teilweise auch eine grenzwertige Erfahrung, weil wir auch in Gebieten waren, wo halt wirklich noch gar kein Tourismus so wirklich fortgeschritten ist. Wir waren da die einzigsten weißen Touristen, sagen wir mal so. Und da war es teilweise auch schwierig mit der Kommunikation, weil ja, da müssen wir uns ein bisschen an die Nase greifen, auch wenn wir hier schon 1 Jahr leben. Unser Bahasa, also unser Indonesisch, ist jetzt nicht wirklich gut. Ja, und da haben wir wirklich 3 Tage im Hotel gesessen, haben uns halt gefragt, also das war in Luwuk bei den Bangai-Inseln und da haben wir uns wirklich gefragt, hoppla, was machen wir denn jetzt? Und daher, dass wir die einzigen Touristen waren, waren wir natürlich auch, also du wirst, Lukas sagt immer, du wirst wie als Star angesehen, wenn du halt als weißer Tourist oder als besondere Persönlichkeit, ohne das jetzt zu krass hervorzuheben, ja, wirst du halt gesehen und die Leute wechseln wegen dir die Straßenseite, die laufen dir hinterher, die machen Fotos von dir, ungefragt, ungewollt. Und das war am Anfang der Reise in Sulawesi super süß, super witzig. Wir haben da unsere Späßchen mitgemacht. Du kommst halt auch immer super ins Gespräch mit den Menschen. Aber bei Luwuk, muss ich sagen, wurde mir das dann teilweise sogar ein bisschen zu viel, weil so viel Aufmerksamkeit bin ich halt in dem Sinne nicht gewöhnt. Ja. Da habe ich mir so gedacht, oh Gott, so müssen sich Stars fühlen. Mhm. Aber ja, das war dann aber auch ein glücklicher Zufall, weil wir standen dann eines Tages, bei, also an einem von diesen 3 Tagen an unserer Rezeption, haben versucht, mit Händen und Füßen und Übersetzer mit der Lady da was zu klären. Und da hat wohl wieder ein Einheimischer ein Bild von uns gemacht und hat es unserem Guide geschickt, der uns dann über Instagram angeschrieben hat, ob wir das wären und ob wir Hilfe brauchen. Und er sprach halt, also es gibt 3, 4 relativ bekannte Guides in, rund um die Bangai-Inseln und einer davon war halt Acho und er hat uns dann über Instagram angeschrieben und uns gefragt, ja, ob wir Hilfe benötigen, er wäre ein Guide hier und keine Ahnung, ich glaube 10 oder 15 Minuten später war er bei uns im Hotel, wir haben gesprochen und eine halbe Stunde später sind wir auf zu den Bangai-Inseln, wo wir eigentlich auch hin wollten, eigentlich alleine, weil wir immer alles alleine machen. Ja, aber in dem Fall haben wir das erste Mal auf unserer Reise einen Guide gebraucht.
Mega, aber ich finde, das ist, es macht was anderes aus einer Reise,
ja,
weil es eröffnet Türen. Wir lieben es auch gerne, alleine unterwegs zu sein, aber wir haben in Vietnam auch unseren Guide, den wir gefunden haben und mit dem wir alles machen. Aber es ist was anderes, wenn du jemanden mit hast, der die Sprache spricht und
ja,
alles erfragen kann und nicht nur, ja, wohin geht's, wo ist das nächste Hotel und die einfachen Sachen, genau, die man vielleicht irgendwie noch hinbekommt, falls man Internet hat.
Vor allen Dingen, der ja auch local ist und der sich auch auskennt, der weiß, wo die Spots sind.
Ja.
Und ich meine, wir wollten dort den Mandel Beach, Paisopok Lake und Pototonga Beach, glaube ich, haben wir besucht. Eigentlich noch viel mehr. Dort gibt es auch einen Jellyfish Lake. Wir sind ja die Jellyfish Lake Hunter. Den ersten haben wir in den Philippinen gefunden, dann in Raja Ampat gab es einen, da waren wir aber noch nicht. Und dann in Sulawesi, in den Togian-Inseln, gibt es noch einen anderen, in Bangai noch einen. Die wollen wir halt alle sehen und ja, mit Acho konnten wir halt, oder war es uns halt möglich, dort wirklich super und vor allem kostengünstig zu reisen, weil das ist natürlich auch noch so ein Ding bei uns.
Ja.
Wir sind ja immer noch Budget-Traveler.
Mhm.
Wir sind damals ja losgereist mit 30 € pro Tag pro Person. Da sind wir auch immer noch, aber mittlerweile sind wir weit drunter. Wir leben hier auf Bali teilweise von 10 bis 15 Euro am Tag mit Unterkunft,
wow,
Roller, Gym und 3 Mahlzeiten.
Ja,
wow. Das erlaubt es uns natürlich auch so lange zu reisen, wenn man weiß, wie man gut budgetiert.
Mega.
Ja.
Und deswegen lebt ihr in Ubud?
In Ubud, Ubud haben wir speziell ausgesucht. Hier gefällt es uns einfach, hier ist es ruhig, hier ist nicht... Wir wollten halt, also ohne dass es jetzt irgendwie blöd klingt oder dass wir es verteufeln, wir wollten halt nicht in den Influencer-Hotspot Canggu, wo halt jeder ist, wo halt so ein Standard ist, den leben und den fühlen wir halt nicht.
Mhm.
Und wir haben uns in Ubud direkt halt super wohl gefühlt und wir wohnen hier bei Mama und Papa, also unseren indonesischen Mama und Papa, in unserem Guesthaus oder Homestay, wie man es nennen mag. Und ja, und Ubud ist ja auch die grüne Lunge hier auf Bali. Wir finden den Tourismus jetzt hier nicht so extrem wie im Süden. Ich meine, je weiter nördlicher man geht, desto schöner wird es in der Regel ja auch. Und deswegen haben wir uns für Ubud entschieden, weil wir uns hier einfach am wohlsten fühlen.
Also fühlen tun wir es auch. Also es muss auch sagen, ich finde es immer sehr lustig, weil sobald wir ankommen und Felix immer sagt, ach, wir müssen hier irgendwas machen. Es ist so schön und er liebt es. Aber ja, für uns ist halt auch immer Business um Canggu und allem drum und dran. Und das ist halt wirklich für uns immer das Runterkommen und Ankommen. Und ja, abschalten kann man nicht sagen, weil wir immer die ganze Zeit auch am Arbeiten sind. Aber
ja,
es ist ein toller Ort. Aber ich muss sagen, jetzt die Sommerzeit, ich weiß nicht, ob ihr die ganze Zeit da wart, der Verkehr war hier crazy, also mehr verrückt als in Canggu.
Echt?
Ja.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich finde es, also ich finde es immer noch, auch wenn es hier voll ist, die hatten hier im Sommer, da war die Polizei sehr präsent und hat die Straßen sogar leer geräumt.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Damit keiner mehr, kein Roller, kein Auto mehr hier parkt, damit die Busse, damit jeder wieder durchkommt. Und seitdem das passiert ist, ist der Verkehr hier in U-Boot eigentlich super gut. Gut, an den Stoßzeiten und an den bekannten Kreuzungen, das hast du überall auf Bali, das kannst du leider nicht verhindern. Aber sonst finde ich den Verkehr eigentlich ganz okay. Ja.
Wie kommt es denn zu euren Namen?
Ja, gute Frage. Wir sind ja gestartet mit Natalie and Lucas, unterstrich.
Also deswegen Luna?
Ja, erkläre ich gleich. Und Natalie und Lucas, so kann jeder Hinz und Kunz heißen. Und es hat uns halt nie wirklich gefallen. Und dann der Unterstrich am Ende, du wolltest halt schon was Eigenes haben. Mm. Und Luna's Wayfair ist halt eine Kombi aus unseren beiden Namen, Luna, Lucas und Natalie. Und Wayfair steht ja für Reisen, Traveling etc., also Synonym dafür. Und deswegen wollten wir, also deswegen ist es was Persönliches von uns und unsere Passion, die wir lieben, zusammengeschmissen, auch wenn es nicht für jeden Sinn ergibt oder wir auch manchmal als Luna angesprochen werden.
Echt?
Ja, also die Leute nicht angesprochen, die Leute schreiben uns halt per DM dann, hey Luna oder so, wenn die halt sich nicht mal wirklich mit dem Profil auseinandergesetzt haben, lieben wir ja auch. Wenn
das
wir dann,
ist ja witzig. Ja, wenn wie kommt man denn darauf?
Ich weiß es, ja, wegen weil Luna ja,
ja
auch
aber
Name
trotzdem
ist. Ja, das sind Menschen, die beschäftigen, die wollen dann was von einem und die beschäftigen sich aber nicht mal 2 Sekunden mit deinem Profil, um zu sehen, dass du Lucas und Natalie heißt. Ja, aber sei, also ist jetzt nicht schlimm, um Gottes Willen. Ja, und deswegen so kam unser Name zustande, weil wir halt was Einzigartiges für uns wollten und was halt mit unserer Passion, dem Reisen zu tun hat. Und so ist Luna's Wayfair entstanden.
Nice. Also ich finde es, Luna ist ein total schöner Name, ne? Und dass es dann auch noch aus euren beiden Namen ist, das hört sich auf alle Fälle richtig schön an.
Danke.
Praktisch, sehr praktisch. Also ihr seid seit 1,5 Jahren.
Ja, fast 2.
Fast 2 Jahren auf Weltreise. Wo wart ihr denn bisher?
Okay, also ich war noch kurz bevor unsere Weltreise gestartet hat in Mexiko, aber nur um meine Mom zu besuchen oder zu überraschen zu ihrem Geburtstag. Dann los ging es mit Bulgarien. Mhm. Dort haben wir unsere Freundin Romy besucht. Die hat damals noch dort studiert. Die wird gleich in der Geschichte noch öftere Male, Deutsch 6, öfter erwähnt werden. Und da haben wir ein paar Tage zusammen verbracht, haben Fasching dort gefeiert. Und dann ging es in die Türkei, nach Istanbul. Mhm. Dort haben wir dann, ich glaube, 3 oder 4 Tage verbracht. Und dann ging es los, eigentlich erst so richtig, also mit Asien. Dann haben wir 2 Monate in Thailand verbracht, haben da von, ich glaube, Süden bis Norden so die größten Hotspots durch. Damals waren wir halt noch, natürlich wussten wir noch nicht, in welche Richtung wir so wollen. Natürlich haben wir da die ganz berühmten Phuket, Koh Phi Phi, Koh Lanta, Koh Tao, Koh Samui etc., Chiang Mai, Chiang Rai. Und von dort aus, oh Gott, lass mich kurz beringen, ging es dann nach Malaysia. Dort hat es uns aber persönlich nicht so gut gefallen. War wahrscheinlich auch dem Zeitpunkt ein bisschen geschuldet. Das Land hat da gerade wieder, es war halt noch kurz nach Corona alles, ne? Hat dann gerade wieder geöffnet und ich habe mich da als Frau nicht so wohl gefühlt, muss ich ehrlich sagen, weil da einfach alle, es waren sehr viele Männer da, überwiegend nur Männer in Kuala Lumpur und die haben halt alle wirklich gestarrt. Also gestarrt, so wurde schon nie angestarrt. Und die haben halt, das war halt wirklich so das erste Wochenende, wo wir dann noch da waren, wo die halt, die Malaysier selbst wieder in Urlaub fahren durften, glaube ich. Und da war halt brechend voll. Und dann sind wir noch, glaube ich, in die Cameron Highlands und noch irgendwo hin. Und zum Schluss waren wir dann auf Penang, glaube ich, war dann der letzte Stop. Da hat es uns dann noch ganz gut gefallen. Da waren wir, glaube ich, 10 Tage oder so, aber das war für uns Malaysia so. Das hat uns halt nicht so gut gefallen. Persönlich, also es ist ja für jeden eine andere Erfahrung. Von dort aus sind wir dann nach Vietnam. Hatten erstmal ein riesiges Problem bei der Einreise mit unserem Visum. Wir hatten das 30-Tage-Visum vorher online beantragt, montags. Das weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Wollten freitags fliegen. Auf der offiziellen IMI-Seite steht, 3 Werktage dauert es. bis es bestätigt wird, ja, freitags nachmittags, als wir gelandet sind, war es immer noch nicht da und somit haben wir nur den 15-Tage-Stamp bekommen. Ja, aber das Problem konnten wir zum Glück lösen. Somit hatten wir dann 30 Tage, sind dann von Saigon nach Hanoi geflogen, also von Ho Chi Minh nach Hanoi und haben dann, ja, Vietnam in 30 Tagen von Norden bis Süden gemacht. Und das war ein richtig großer Fehler. Mhm. Das heißt, wir hatten, glaube ich, 14 Stops oder so. Oder 12, lass mich lügen, weil wir dann natürlich auch noch einige ausgelassen haben. Und alle 2-3 Tage irgendwie wechseln.
Also jetzt würdest du sagen, du bist auch eher Fan, lieber länger an einem Ort und langsamer.
Definitiv. Das haben wir besonders in Vietnam gelernt, weil, ja, das war schlimm. Wir sind davon auch reisemüde geworden und hatten dann auch wirklich keinen Bock mehr. Und auch Vietnam war jetzt nicht unser Land. Das hat uns jetzt persönlich nicht wirklich abgeholt. Deswegen haben wir dann auch gesagt, ja, wir machen jetzt hier Cut, tschüss, ciao da galzi, bis zum nächsten Mal. Und sind dann auf die Philippinen. Die Philippinen waren wirklich dann das erste Land so nach Thailand, wo wir gesagt haben, wow, also hier würden wir uns niederlassen.
Krass.
Ja, die Menschen, die Leute, also das Land, die Leute, boah. Ich würde sagen, die sind noch ein Ticken freundlicher und herzlicher als die Indonesier.
Wirklich?
Ja, Philippinen wirklich komplett unser Herz gestohlen. Und wir haben da, wir sind von Westen nach Osten. Wir haben halt in Manila angefangen, Palawan runter. Mhm. Dort waren wir dann ein paar Tage, Wochen. Quatsch, wir haben, nee, auch 2 Monate haben wir Philippinen gemacht und sind am Ende dann auf Siargao gelandet. Die Insel wurde Dezember 21, glaube ich, von einem Taifun zerstört. Das hat man auch noch ein bisschen gemerkt. Dann im Juni, Juli waren wir da. Und ja, da haben wir komplett unser Herz verloren. Da hätten wir eigentlich direkt gesagt, ja, hier wollen wir bleiben. Und ja, haben wir da halt 2 Wochen dort gemacht. Aber da wir ja auf Erspartem gereist sind und Lukas mit 2000 Euro losgereist ist, ja, war dann natürlich irgendwann hatte das Geld irgendwie so ein bisschen ein Ende. Dann mussten wir natürlich nach einer Option suchen. Und so kam dann natürlich auf Australien ins Spiel. Und dort, ja, haben wir uns dann für das Working Holiday Visa beworben, haben das natürlich auch bekommen oder zum Glück auch bekommen. Ich glaube, selbstverständlich ist das nicht. Und ja, waren dann für 2 Monate erstmalig in Australien, arbeiten im Outback, 8 Stunden von Darwin, 2 Stunden bis in die nächste Stadt, in einem 11-Einwohner-Seelendorf.
11?
11. Ja, da gab es nichts, außer unser Hotel, Pub, Restaurant und in Larimer. Und ja, da haben wir wirklich, also war eine richtig geile Zeit. Das war wirklich eine der besten Erfahrungen, auch auf unserer Reise. Wir haben da wirklich nichts um uns drum herum gehabt. Es war gähnende Leere. Du hast halt die Touristen gehabt, die vorbeigekommen sind. Das ist, also das Pink Panther Pub, das ist so, wie soll man sagen, ein 100 Jahre altes Hotel und Restaurant und Pub. Und ja, diese 11 Einwohner in diesem Dorf, das ist dann wie eine kleine Familie. Und es gibt halt auch um Larimer ein großes Mysterium, eine eigentliche Kriminalgeschichte.
Ach krass.
Dass einer von den 11, damals waren es halt noch 12, spurlos verschwunden ist und Auftragsmord etc. etc.
Nein!
Gibt es auch noch einen gesonderten Podcast zu, wen das interessiert, kann sich den gerne mal anhören über Larimer. Ja, und da haben wir 2 Monate gearbeitet, haben $30 die Stunde verdient, haben nichts für Unterkunft, Verpflegung bezahlt, haben uns da in Anführungsstrichen dumm und dämlich verdient, hatten somit dann in 2 Monaten gute $9,000.
Pro Person oder insgesamt?
Pro Person, also 18.000.
Und wie habt ihr den Job gefunden?
Über Facebook, wir haben eine Woche lang waren wir ziemlich lost in Darwin. Wir hatten Glück, dass wir über Couchsurfing bei jemand untergekommen sind, wo wir nichts bezahlen mussten. Dafür steht ja Couchsurfing und eine Woche hat es gedauert ungefähr, bis wir den Job hatten. Und wir haben sämtliche Facebook-Gruppen, Indeed, Seek, Gumtree, ja genau, nicht Gumroad. Gumtree, genau, durchforstet und witzigerweise oder zu unserem Glück ist unser Boss auf uns aufmerksam geworden. Hat uns dann angeschrieben, hat gesagt, hey, hier, den Job habe ich, das könnt ihr machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr direkt morgen anfangen. Ihr kommt mit dem Greyhound dahin und 8 Stunden von Darwin in den Süden, ins Outback, ins Nichts. Und ja, das haben wir dann gemacht. All in, all or nothing, wie man so schön sagt. Und da sind wir dann gelandet. Und nach den 2 Monaten, das war dann Oktober, was haben wir jetzt, 23? Ja, Oktober 2022.
Also vor einem Jahr.
Genau, da sind wir das erste Mal in Indonesien eingereist und nach Raja Ampat geflogen. Direkt kam meine Cousine noch zu Besuch und da hatten wir wirklich eine wunderschöne Zeit. Das war unser erstes Ziel hier in Indonesien, Raja Ampat, also West-Papua. Und da haben wir halt so wirklich, da haben wir so ein bisschen auch unsere Richtung gefunden, was wir halt wollen, was wir mehr sehen wollen, weil wir waren halt auch eine Nacht gezwungenermaßen auf Bali, weil unser Flug von Australien so viel Verspätung hat. Und da haben wir schon gesehen, boah, krass, wir sind halt in Kutta abgestiegen, weil es direkt am Flughafen war. Boah, und Kutta würde ich halt keinem Menschen mehr empfehlen. Außer man möchte zum Party- und Sauftourismus oder sowas dorthin. Und dann kam Raja Ampat und dann der Rest ist Geschichte. Seitdem sind wir hier. Mit 2 kleinen Unterbrechungen.
Also ihr habt es gleich gefühlt, dass Indonesien jetzt erstmal euer Ding ist.
Ja. Also wäre es nicht Indonesien, wäre es wahrscheinlich die Philippinen. Ja, aber es ist Indonesien geworden, wo wir dann eher quasi stecken geblieben sind.
Das ist aber ein schönes Steckenbleiben, muss man
definitiv
sagen.
Definitiv, ja. Also wir bereuen auch keine Sekunde. Wir haben hier super viel erlebt, super viel gelernt, super tolle Menschen kennengelernt, uns weiterentwickelt bis ins Unendliche und auch unsere Persönlichkeit, unser Mindset, alles, was damit zu tun hat. Weil wenn du einmal so lange in einem anderen Land lebst und auch andere Gebräuche, Lebensweisen, Kulturen etc. kennenlernst, dann hinterfragst du dich natürlich auch ein bisschen oder du denkst automatisch irgendwann anders. Früher war ich so, oh mein Gott, ich werde niemals im Ausland ohne meine Flipflops in die Dusche steigen und so Sachen. Und jetzt mittlerweile ist mir das alles vollkommen egal, ich laufe den ganzen Tag barfuß hier rum. Also weißt du, was soll mir passieren? Ja, und es ist, also sind so Kleinigkeiten, wo man sich dann selbst so ein bisschen reflektiert und sagt, ja, Warum war ich so? Oh Gott, Hilfe, so will ich nie wieder sein.
Lustig. Ja, also Reisen verändert definitiv. Ich bin ganz gespannt, wenn die kleine Schwester von Felix jetzt da ist und ihre erste Reise alleine macht. Und klar, wir sind so zwischendurch immer mal da, aber ich bin sehr gespannt, was das mit ihr macht, wie sie sich verändert. Und
wie alt ist sie nochmal?
Ich glaube, sie ist 22, darf ich nicht lügen.
Geiles Alter. Ja, was ein geiles Alter, genau, um sowas zu starten.
Ja, ich glaube, es ist, ich würde ja mal sagen, everything happens for a reason, weil sie wollte damals zur Corona-Zeit los, dann kam Corona, dann, ja, was machst du, dann hat sie eine Ausbildung gemacht.
Mist. Ja, aber gut.
Und wollte es jetzt wieder verschieben, um ein Studium zu machen, aber wo ich jetzt denke, das ist der perfekte Zeitpunkt, nochmal zu schauen, ob das wirklich das ist, was sie möchte, nochmal in sich reinzuschauen, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin. Sie macht hier eine Yoga-Ausbildung, geht da gerade voll drin auf, hat riesen Spaß, also ja, einfach nochmal Augen auf durch die Welt und noch was anderes sehen, bevor du dich festlegst, was du möchtest.
Ja, ich kann da direkt nur anschließen, ich weiß, da, keine Ahnung, ob das jeder mitfühlen kann, aber direkt raus aus dem System. Hätte ich das alles, was ich jetzt schon weiß, früher gewusst, wäre ich wahrscheinlich schon mit 15 aufgebrochen.
Also ich glaube, das Problem ist ja immer dieses erstmal machen und rauszugehen, ne? Diese Angst.
Diese über den Schatten springen.
Genau.
Ja, das ist natürlich das Schwere. Ich meine, ich bin da ein sehr offener, für mich ist sowas, also offener Mensch, für mich ist sowas ziemlich einfach zugänglich. Lukas musste sich da auch ein bisschen trezen. Ich kam natürlich mit der Idee, eine Weltreise zu machen. Und er so, oh, was machen wir mit Wohnung? Was machen wir mit unseren Katzen? Was machen wir mit unserer Arbeit? Was machen wir mit dies, mit das, mit jedem, mit jenem? Es gibt für alles eine Lösung. Man muss sich eben nur ein bisschen mal hinsetzen und sie suchen. Egal, wie lange es dauert. Und bei uns, wir hatten natürlich auch viel Glück dabei. Glück kommt immer wieder dazu. Aber auch Pech. Es gibt natürlich auch schlechte Tage, wo man mal einen Rückschlag hat. Aber alles in allem würde ich diesen Schritt, so eine Reise überhaupt mal zu machen, jedem empfehlen, um sich einfach selbst besser kennenzulernen, zu verwirklichen, auszubrechen, mal was Neues zu erleben. Es kann dein ganzes Leben verändern. Und wir beide wissen ja auch.
Ich finde, aber es ist auch wie ein Learning, weil wenn nichts Schlechtes passiert, wie willst du denn daraus lernen? Ja. Und aus jedem Scheiß, was man erlebt, kommt auch wieder was Gutes raus.
Ja.
Und es hat irgendwie alles einen Grund, warum das dann so laufen musste.
Ja.
Aber was habt ihr davor gemacht? Also was, ihr wart 9-to-5 angestellt?
Ganz typisch, ja. Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich bin ja gelernte Tourismuskauffrau. Mhm. Bei mir hat sich im Leben schon lange oder viel ums Reisen gedreht, leider nur von der falschen Seite des Schalters oder des Schreibtisches aus. Also ich habe Reisen verkauft, die schönsten Reisen, die schönsten Flüge, whatever. Und ja, das war halt so ein Vitamin-B-Job-Ausbildung damals, den ich bekommen habe. Ich wusste nie, was ich werden will. Ja, dann ist halt Tourismuskauffrau geworden. Und damals hieß es noch, ja, es bringt sehr viele Vorteile mit sich. Man kann damit die Welt entdecken, tolle Incentives und tolle Vorteile.
Und hast du was genutzt?
Nee. Also klar, du hast mal ein Hotel irgendwie günstiger gebucht oder ich war für 500 € eine Woche auf den Malediven oder so. Das war schon mal ganz geil, aber das Problem war, ich habe halt nicht das Geld verdient, um mir das dann im Endeffekt auch leisten zu können. So, ne? Also ich habe da, bin ich ehrlich, 1.200 € netto verdient. So, und das war halt schon, irgendwann auch kein Beruf mit Zukunft mehr für mich. Ich war jetzt nicht unbedingt die sich so lange in die Schulbank setzt und da studieren will noch oder irgendwas dranhängen will noch, so. Und dann gab es durch einen glücklichen Zufall, durch einen Bekannten, mit dem habe ich mal Mittag gegessen und der hat bei der Bank gearbeitet und die Bank, wo ich dann hingewechselt bin, da habe ich einen Quereinstieg gemacht. Die hat mir dann natürlich besonders auch finanziell weitere Türen geöffnet. Da habe ich von einem auf den anderen Tag gleich mal das Doppelte verdient netto.
No.
Das war halt, wie war die Frage, wie wir zur Weltreise gekommen sind?
Das ist eine gute Frage, was habe ich gefragt?
Jetzt wollte ich die Geschichte.
Was ihr vorher gemacht habt, war die Frage.
Genau. Und dann war ich bei der Bank, das war dann meine Station. Der Lukas ist gelernter Veranstaltungskaufmann und ist dann als Personaler letztendlich, also HR, gemacht bei einem, oh Gott, ich kann das nicht so gut erklären wie er, bei einer Augenlaserklinik. Hat er sich halt ums Personal gekümmert und so Sachen. Und ja, ist halt typisch, du verlässt morgens um 7 das Haus, kommst abends um 7 oder um 8 nach Hause, je nachdem, wenn du halt noch länger bleiben musst und so, ne. Und bei der Bank hatte ich dann glücklicherweise auch schon ein Wochenende frei, beim Reisebüro teilweise. Und ich habe am Flughafen gelernt, am Frankfurter Flughafen, Terminal 1, Halle C, Reisemarkt, wem das was sagt. Ja, da musstest du auch am Wochenende arbeiten, an Feiertagen arbeiten, an Weihnachten, an Ostern, an Silvester. Und das war halt schon krass. Wie gesagt, Bank war dann ein guter Aufstieg, eine gute Chance, die sich da für mich ergeben hat, persönlich sowie auch für die Weiterentwicklung. Ich habe da auch sehr, sehr viel gelernt, aber trotzdem hat es einen halt nicht erfüllt, ne? Es ist halt jeden Tag, jede Woche dasselbe gewesen. Ein bisschen Unterschied vielleicht, am Wochenende ein bisschen rausgegangen, hast dich mit Freunden getroffen, hast eine Party gemacht oder so oder keine Ahnung, bist mal in Urlaub geflogen, aber das war es dann ja halt auch schon wieder. Und dann fängt es wieder von vorne an.
Mhm. Und hast du jetzt mehr Zeit für dich und arbeitest weniger?
Du weißt, warum du die Frage stellst, ja? Jetzt fühlt es sich nicht mehr wie Arbeit an. Jetzt ist es keine Arbeit mehr, was ich mache, weil ich mache es für mich und nicht mehr für jemand anderen. Und es macht mir Spaß, also es macht mir wirklich Spaß. Auch meine alten Jobs haben mir in gewisser Weise Spaß gemacht, ja, weil sie mich beschäftigt haben und weil sie mir Geld eingebracht haben, natürlich auch in erster Linie. Aber jetzt arbeite ich für mich selbst. Ich arbeite, wenn ich will, 2 Stunden am Tag. Ich arbeite 12 Stunden am Tag. Manchmal arbeite ich 2 Tage durch. Also es fühlt sich aber nicht mehr wie Arbeit an. Und ich bin, wenn ich Zeit für mich brauche, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt eine Auszeit, dann nehme ich mir die, dann fahre ich ans Meer, dann fahre ich in die Reisfelder, dann gehe ich was Schönes essen, ich kann es mir halt einfach aussuchen.
Also würdest du sagen, du bist glücklicher?
Definitiv, 1.000.000% glücklicher. Auch wenn im Moment besonders im Businessaufbau alles schwierig und frustrierend manchmal auch sein kann. Und aber persönlich komplett anderer Mensch, offener, glücklicher, herzlicher, denke ich zumindest. Also wurde mir schon gesagt, auch witziger Fun Fact, am Anfang unserer Weltreise haben wir uns mit 3 Deutschen, also 3 Deutsche getroffen. Die haben mich gefragt, warum ich immer so grimmig schauen würde, wirklich so richtig böse teilweise. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das war ich. Das habe ich jetzt, denke ich oder hoffe ich zum Glück nicht mehr. Also wurde mir nie wieder gesagt, aber ich war wirklich, es hat sich in meinem Gesicht, in meiner Persönlichkeit gespiegelt.
Krass.
Wie unglücklich ich war.
Und schon hast du eine neue Persönlichkeit und bist glücklich.
Ja, genau. Ja, was so eine Reise halt in einem bewirken oder verändern kann.
Und finanziert ihr jetzt die Reise mit euren neuen Projekten oder?
Also überwiegend, also wir sind ja, finanzieren tun wir das Ganze viel noch von Erspartem. Ich habe ja ein bisschen was geerbt von meiner Oma und das ist immer noch, oder einer der Hauptträger, da wir ja im Business-Aufbau stecken. Wir haben ja viel ausprobiert, viel gemacht und natürlich kriegen wir auch jetzt schon Einnahmen durch unsere Produkte oder durch unsere Dienstleistungen, die wir anbieten, die uns auch natürlich tragen. Aber es ist natürlich immer noch ein kleiner Background, da das als typisch Deutscher so eine kleine Sicherheit zu haben, dass wir auch auf Geld zurückgreifen können.
Also das, was ihr jetzt verdient, das trägt euch noch nicht, sondern ist das so ein bisschen halb-halb, oder?
Ich würde sagen halb-halb, ja. Also es trägt uns schon gut. Also wir können hier besonders in Asien davon leben. Aber manchmal muss halt auch nochmal von einem anderen Konto ein paar Euro rübergeschoben werden. Ja. Genau, wie soll man es sagen, ja.
Was macht ihr denn momentan? Also was sind eure Projekte?
Ja, wir haben viele Projekte. Also Nummer eins ist Meilenweit voraus. Das ist unser Online-Kurs, wo sich alles um das Fliegen mit Meilen dreht. Weil wir haben einfach gemerkt, in unserer Community, besonders halt in der deutschen Community, die interessiert es, wie wir so günstig fliegen, weil wir haben es natürlich auch über die Stories gepublished, wenn wir, keine Ahnung, für 30 Euro in der Business Class fliegen oder für 190 Euro von Bali nach Frankfurt in der Business Class in die Flughafen-Lounges umsonst essen, trinken etc. und die ganzen Vorteile, die das eben mit sich bringt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir können dieses Wissen nicht immer einzeln an die Personen weitergeben, weil das haben wir am Anfang getan. Und so ist als erstes ein E-Book, ein kleines, entstanden und dann daraus eben der Kurs. Und der wird super angenommen. Wir haben die Community wächst und das Interesse ist einfach super groß. Und wir zeigen halt in dem Kurs, wie wir es machen seit über 2 Jahren, wie wir so günstig reisen können, wie wir Business Class fliegen können für einen Bruchteil, wie man günstig oder umsonst in Hotels übernachten kann, außerhalb von Kollaborationen und so Sachen. Und ja, dafür steht Meilenweit voraus. Und das ist unser erstes eigenes, richtiges, großes, größeres Projekt, sage ich mal. Und dann haben wir noch Get Your Freedom Formula. Da dreht sich alles um, also das haben wir mit unserem Partner Björn zusammen, wir sind hier Bali Buddies, wir haben uns hier kennengelernt und haben uns auch gedacht, wie können wir Menschen mit unserem Wissen weiterhelfen? Wie können wir unser Wissen komprimieren und wirklich Nutzen daraus generieren. Und da dreht sich eben alles um das Working Holiday Visa, weil wir waren ja selbst in Australien, Lukas ja sogar nochmal.
Recht?
Ja.
Alleine?
Der war alleine, als ich in Deutschland war letztes Jahr kurz. Und wie können wir dieses Wissen komprimieren und weitergeben? Wo war ich jetzt stehen geblieben?
was ihr macht, wie das zweite Projekt ist, was ist das?
Genau, das, weil wir haben ja selbst gelernt oder gesehen, wie powerful es sein kann, wenn man in Australien arbeitet, wie viel und wie schnell man wirklich an gut verdientes Geld drankommt, wenn man weiß, wie, wenn man einen guten Job hat, einen guten Arbeitgeber, einen hohen Stundenlohn. Und da haben wir jetzt hingehend auch einen Kurs und eine 1:1-Betreuung, also es gibt mehrere Stufen halt, entwickelt, wo wir genau darauf eingehen. Und unser USP, also Unique Selling Point, ist halt, wir haben die Work and Travel Formula, das ist quasi das Basic-Paket. Da wird man an die Hand genommen, wie findet man einen richtigen Job, worauf muss ich achten, Scams und so, Transport vor Ort und so. Und das ist der Basic-Kurs, also da ist natürlich noch ein bisschen mehr drin, es sind jetzt nur kleine Teile. Dann unser USP ist die Financial Formula, weil du verdienst ja in der Zeit, wo du dort bist, du kannst ja bis zu 3 Jahre in Australien arbeiten, verdienst ja unheimlich viel Geld. Wie bescheuert wäre es, das Geld einfach nur wieder auszugeben und am Ende bei Null zu stehen. So, und da kommt die Financial Formula, das ist der Part von unserem Business-Partner Björn. Der ist super in Investments und weiß halt wie man Geld gut anlegt. Er zum Beispiel hat hier auf Bali sein eigenes Hotel, sein Airbnb. Er hat hier ein Restaurant, eine Currywurstbude. Er weiß halt ganz genau, und was man mit Geld macht, wenn man es verdient. Er ist da sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut drin. Ja, und genau das geben wir halt dann an unsere Studenten, sage ich jetzt mal, weiter, wie sie ihr Geld gut investieren können, um langfristig Passive Income zu bekommen, dadurch. Und das lernt man halt da draußen in der Regel ja nirgends. So, ja. Ne? Ich meine, Geld ist besonders ja bei uns Deutschen ein relativ großes Tabuthema. Wir helfen da halt, finanziell frei zu werden mit dem Geld, was man in Australien verdient, wenn man das möchte. Und dann gibt es noch die Freedom Formula. Das ist alles zusammen. Also Work and Travel, Financial Formula, meilenweit voraus ist da sogar auch noch mit drin. Okay. Also man kann da noch super viel sparen beim Reisen, wenn man das möchte. Und bei Freedom Formula ist dann halt quasi noch mit einem One-to-One-Coaching. Ja, da gehen wir wirklich, nehmen wir die Leute mit an die Hand und holen die von vorne ab, suchen den Job mit denen. Wir bauen noch eine Agentur vor Ort auf, wo wir dann Jobs vermitteln können etc. Also es wird, das ist ein riesiges Ding, was wir geplant haben. Das läuft jetzt gerade an. Wir haben jetzt schon unsere ersten Studenten auch bei Get Your Freedom Formula. Also im Moment läuft wirklich alles ziemlich gut. Und ja, das Wichtigste ist halt, dass wir den Wert vermitteln wollen, den Menschen wirklich einen Mehrwert liefern zu können, weil wir mit unserem Wissen den Menschen halt auch weiterhelfen wollen und können. Mhm. Ja, und dann ist es jetzt halt nur noch an der Sache, dass man halt diesen Status erreicht, dass es halt auch jeder kennt.
Also ich find's total schön, dass ihr die Sachen weitergebt, weil, ne, es ist leider so, jeder macht so sein Ding, und ich finde, desto mehr man zusammenarbeitet, desto mehr kann man auch lernen. Und wenn man dann schon so viel erlebt hat, dann kann man es erst recht weitergeben, wenn man anderen auch noch helfen kann. Deswegen finde ich es ein total spannendes Thema.
Ja.
Und drücke euch auf alle Fälle die Daumen, dass das richtig gut läuft. Und bin sehr gespannt, wie die Feedbacks dann sind, wenn man dann mal so ein Jahr gehabt hat mit Leuten, die Studenten sind, weil das ja dann immer das große Thema, wie lief das Jahr?
Wie lief das Jahr, ja.
Das kann man ja leider mal am Anfang noch nicht so sagen. Wir werden uns ja auf alle Fälle öfter sehen, dass man da auf alle Fälle öfter reden kann.
Ja, definitiv.
Aber ich habe trotzdem noch so ein paar Fragen, weil...
Schieß los.
Ihr arbeitet zusammen als Paar, was natürlich bestimmt auch nicht immer einfach ist.
Sehr herausfordernd, ja.
Wer macht denn was? Und also wie teilt ihr euch das auf?
Ja, schwierig zu
sagen.
Was
ist dein Part? Was machst du?
Was ist mein Part? Ja, ich würde sagen, ich kann das gerade gar nicht so richtig.
Auf alle Fälle bist du Social Media. Du bist das.
Also was Social Media angeht, insbesondere Instagram, bin ich halt so die Schneidemaschine. Ich mache die Reels, ich erstelle den Content, den die Leute dann sehen. Und Lukas ist so der Community Manager, der Stratege dahinter. Wir sind da jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten relativ viel gewachsen. Das ist natürlich nicht einfach nur Glück. Das ist natürlich viel informieren, viel lernen, viel ausprobieren, Strategie wechseln.
Ja, also Reels, ich habe mal zwischendurch auf eure Zahlen geguckt, Halleluja. Also so 1,4 Millionen Reel, da muss man auch erstmal hinkommen. Und man muss sagen, ihr seid sehr stark. Also ihr macht ja teilweise fast nur noch Reels.
Ja.
Und die sind aber sehr, sehr schön, muss man sagen. Also ihr sagt immer, krass, was die für schöne Reels machen. Also.
Dankeschön.
Und die schneidest du, oder sind deine Ideen und du schneidest und er muss filmen, oder?
Ja, also den Content-Erstellung teilen wir uns tatsächlich meistens. Wir haben uns halt mittlerweile auch auf ein Level gehoben, um halt auch mit größeren Creatoren mithalten zu können, weil wenn man mal zurückscrollt bei uns auf dem Feed, da sieht man auch, wie wir angefangen haben. Es war Schrott. Also mittlerweile, wenn ich das sehe, ich werde das auch niemals löschen, einfach auch damit es also für mich als Erinnerung ist, ne? Mit dem Handy gefilmt, dann, keine Ahnung, komische Filter ausprobiert und so Sachen, boah, wo du dir denkst, ey Gott, Hilfe.
Aber das ist eine Entwicklung.
Ja, natürlich.
Das ist ja das Geile.
Das ist so, ich will nicht sagen von 0 auf 100, aber wir haben uns da halt in den letzten Wochen, Monaten insbesondere halt super viel dazugelernt und gemacht und getan, unser Equipment aufgebessert, und das ist natürlich auch wieder alles mit Investitionen verbunden. Aber man sieht es dann halt auch im Outcome. So, ne? Also ich denke nicht, dass wir gewachsen wären, wenn wir auf dem gleichen Standard geblieben wären, wo wir vor einem Jahr waren. Mhm. Ja, und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das macht, wenn man halt auch was erreichen will. Wo waren wir noch? Oh, ich liebe das. Wenn man so viel redet, da verliert man manchmal den Faden.
Work-Life-Balance. Wer macht was?
Ja, genau.
Wie ist es zusammenzuarbeiten?
Für die Reels zuständig, oh Gott, ja. Und Lukas ist so der Stratege und ja, es ist nicht einfach. Ich bin da ganz ehrlich. Also insbesondere die letzten Wochen und Monate sind mit sehr viel Frust, Tränen, Schreien, Streit, einhergegangen. Und so ist es halt aber, insbesondere am Anfang, man probiert halt vieles aus, man ist sich nicht immer einig. Ja, aber im Long Run ist es dann, denke ich, lohnenswert. Und,
weil ihr verschiedene Ansichten haben, wie es laufen muss?
Okay. Ja, ja. Es fängt schon an beim Reel-Schneiden, wofür ich ja zuständig bin. Ich will nicht immer die gleiche Schrift nehmen, zum Beispiel, wenn du mit einer Hook anfängst, schreibst du ja was ins Reel rein. Und dann sagt Lukas, nein, wir müssen dieselbe Schrift benutzen, ich muss den Wiedererkennungswert haben. Ich so, nein, ich will aber andere benutzen, ich will meine eigene Kreativität, ich will mein eigenes Ding jetzt machen. Es wird nicht an der Schrift scheitern. Und das sind halt wirklich so teilweise so Kleinigkeiten, wo man sich dann irgendwie in die Haare bekommt. Aber darin sind wir halt auch zum Glück ziemlich gut. Wir können dann schnell drüber hinwegsehen und es ist dann wieder alles okay. Wir reden dann kurz drüber und dann ist die Sache gegessen und dann wird das halt doch so gepostet, wie der eine oder wie der andere es eben wollte. So in der Art.
Was für ein Typ von Streit bist du? Bist du der, der immer gleich schichtet oder bist du der, der kurz Zeit für sich braucht und weggeht?
Ich bin der, der immer extrem laut wird, aufbrausend und ich bin also so eine kleine Krawallschachtel, könnte man sagen. Und Lukas ist sowieso, ich bin ja eher so der laute Typ. Lukas ist eher so ein bisschen der introvertierte, ruhigere Typ. Und er ist dann schon eher der schlichten muss.
Der Harmonie auch sucht dann?
Ja, ja. Also Harmonie bin ich auch ganz süchtig nach. Dann ist halt auch mal so, keine Ahnung, eine Stunde Funkstille. Einer von beiden kommt dann immer, meistens ist es Lukas, dann bin ich ihm auch sehr dankbar für. Also wir kriegen uns dann doch immer wieder gut ein, zum Glück. Ja, 7,5 Jahre sind es mittlerweile.
Zusammen sein.
Ja, genau. Die Ehe erst 3 Monate, 4 Monate.
Habt ihr in Bali geheiratet?
Nee, wir waren ja im Sommer nochmal in Deutschland und für halt Auswanderung, Wohnung, restlichen Kram loswerden etc., und da haben wir dann gesagt, so, das war wirklich, also wir haben schon mal vorher darüber gesprochen, dass es Sinn macht. Mhm. Ne? Also wir haben jetzt nicht aus romantischen Gründen geheiratet. Ja, wir lieben uns, aber wir haben aus reiner Sicherheit geheiratet. Mhm. Wenn einem mal was passieren sollte, dass der andere halt Rechte hat, insbesondere im Ausland. Mhm. Und ja, da haben wir einfach so kurz eine Woche, bevor wir ausgewandert sind, gerade noch geheiratet. Alles innerhalb von einer Woche auf die Kette gestellt, also auf
Beine gestellt.
Auf die Beine gestellt, genau. Und das war auf jeden Fall ein Akt, sage ich euch. Und normalerweise wahrscheinlich in Deutschland auch nicht so üblich und möglich, weil du da für gewisse Dokumente brauchst, die belegen, dass du noch die Person bist, die du bist und so Sachen. Mhm. Ja, und dann haben wir noch flott geheiratet, bevor wir dann eine Woche später ausgewandert sind.
Krass. Also ihr seid offiziell sozusagen erst seit Mitte des Jahres ausgewandert.
30.06. haben wir geheiratet und ich glaube 8.07. sind wir geflogen, also ausgewandert, ja.
Schön.
Ja.
Und jetzt bleibt es erstmal Indonesien oder wollt ihr auch ein bisschen Richtung Südamerika oder was?
Es war ja eigentlich eine Weltreise geplant. Keiner hätte ja wissen können, dass wir so hart stecken bleiben in Indonesien. Und Südamerika war auf jeden Fall auch noch geplant. Also ist jetzt aber erstmal ganz weit nach hinten geschoben, weil wir uns jetzt halt erstmal komplett auf den Businessaufbau konzentrieren und das natürlich ausbauen wollen, weil wir haben auch noch super viele andere Ideen, die wir halt erstmal gucken müssen, was für ein Potenzial die haben, wie wir die umsetzen können. Wir sind allerdings, und das sind jetzt wahrscheinlich die Ersten, die das dann hören werden, wir sind ein bisschen Bali oder Indonesien müde im Moment.
Ach.
Ja, das heißt, wir werden
wahrscheinlich. Habt ihr zu viel Sonne abbekommen?
Wir werden in kein kaltes Gebiet reisen. Nee, aber wir sind einfach doch diesen Trubel, das Leben hier im Moment. Wir sitzen ja auch teilweise nur bei uns im Zimmer. Wir sehen nichts anderes und ich vermisse das Meer. Ich vermisse wirklich das Meer. Und wir müssen hier mindestens 1-2 Stunden fahren bis zum Meer. Und das lohnt sich einfach nicht. Hm. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit, vielleicht sogar schon nächste Woche, wenn alles klappt, nach Thailand fliegen.
Oh,
ja.
Schön.
Ja, wissen wir. Also wir sind auf der Suche. Wir wollen nach Koh Tao. Wir haben da jetzt schon 1-2 Wohnungen im Blick. Das Krasse ist, die Wohnungen, also wir haben ja bei uns ein Zimmer, also ein normales Zimmer halt mit Bad, ohne Küche, ohne alles etc. und zahlen ja hier so 300 Euro im Monat. Und dafür und sogar noch für weniger kriegen wir auf Koh Tao eine ganze Wohnung mit 3 Zimmern.
Was?
Ja, also Long-Term. Also wir reden von Long-Term-Rental, ne?
Also wie Long-Term denn?
Wir schauen gerade für einen Monat, um halt erst
Long-Term.
Ja, ich dachte, aber das ist Long-Term, ja schon.
Ein Jahr bezahlen jetzt.
Nein, aber krass. Du musst halt überlegen, jeder sagt, Thailand ist so teuer geworden. Thailand, ja, ist es wahrscheinlich auch. Aber wenn du natürlich als Tourist für 1-2 Wochen da an einem Gebiet dann eben bist. Aber wenn du, Long-Term ist ja schon mal ein Monat. So lang bleibt ja normalerweise kein normaler Tourist, der auf der Durchreise ist. Deswegen Long-Term. Und wir wollen dann halt mal gucken, was sich aus den aus dem Monat, wenn wir das jetzt machen, ergibt. Weil wenn wir da für 230 Euro runterkommen, und ich meine, das ist eine ganz normale, typisch asiatische Wohnung. Ich meine, wir haben ja jegliche Ängste und Ekel abgelegt. Es sind aber auch keine schlimmen oder schlechten Unterkünfte. Ich meine, wir haben ja auch noch einen gewissen Standard. Ja, wenn das wirklich so aufgeht, dann fliegen wir da jetzt bald rüber, weil ich brauche einfach mal einen Tapetenwechsel. Ich meine, wir wollen noch die Molukken sehen, Kalimantan und was wollen wir noch sehen? Noch irgendeine große Insel hier. Also wir werden auf jeden Fall wieder zurückkommen. Mhm. Aber wir brauchen jetzt nach einem Jahr einfach mal so ein Change. Ich würde gerne einfach mal wieder was anderes sehen. Koh Tao ist so eine kleine Insel. Du bist da von Westen nach Osten innerhalb von 5 Minuten gefahren, von Norden nach Süden innerhalb von, keine Ahnung, 10, 20 Minuten. Und das hast du halt auf Bali nicht. Du brauchst Ewigkeiten, um von A nach B zu kommen. Ja, hier das Einzige, was halt wir vermissen werden, ist natürlich dann, wir haben halt hier Kontakte, wir haben halt hier Freunde, wir lernen Leute kennen, so wie wir uns ja auch hier kennengelernt haben. Ich will nicht sagen, dass es auf Koh Tao natürlich nicht unmöglich ist, aber es wird natürlich erstmal wieder seine Zeit dauern. Das ist halt auch wieder ein Stück Komfort, den wir weggeben. Aber das ist halt wieder genau das, was wir lieben. In ein Abenteuer stürzen, in dem Sinne.
Wir waren auf Koh Tao für...
Ja, wir waren auch schon da für 2 Wochen.
Ja, und das, also wir haben es geliebt. Das ist so schön.
Es ist magisch, ja.
Also es ist ein ganz toller Ort. Würden wir auch wieder zurück. Aber wie habt ihr die Wohnung? Wo sucht ihr? Wo habt ihr
Facebook.
Die Wohnung? Ach, krass.
Immer, also in der Regel, Asien läuft super viel über Facebook. Also ich bin ja selbst gar nicht mehr auf Facebook aktiv. Ich benutze es wirklich nur noch für solche Sachen. Und auf Facebook findest du in der Regel alles. Und sobald du einmal vor Ort bist, hast du sowieso Jackpot, weil dann kannst du ja mit den Locals reden. Der kennt den, der weiß das, der weiß das, etc. Und deswegen, man braucht erstmal nur so eine kleine Grundbase, dass man weiß, wo man wohnen kann. Und der Rest ergibt sich dann in der Regel von allein.
Nice. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr eine tolle Wohnung findet.
Ja, ich hoffe.
Und da würde ich auch gleich noch fragen, was steht denn noch auf eurer Bucketlist ganz oben? Die 3 großen Bucketlist-Punkte, die ihr noch machen müsst, sehen müsst, ja.
Also ganz oben im Moment steht Palau.
Das kenne ich gar nicht. Ist es Philippinen?
Nein, wie soll ich sagen, Palau, gehört es zu Französisch? Nee, das ist müsste bei Fidschi sein. Fidschi in der Nähe. Ich bin mir jetzt gerade von der Weltkarte nicht ganz sicher, aber Palau wollen wir unbedingt sehen, Französisch-Polynesien.
Mhm. Warum? Also was ist an Palau so besonders?
Es ist genau unser Vibe halt, so eine geile Insel, Inselgruppen und türkises Wasser, Palmen, Strände, wunderschön, unberührt, nicht touristisch erschlossen. Das ist halt so genau das. Und Palau, du kennst es nicht, genau das ist das, was wir wollen. Wir wollen halt Menschen zeigen, es gibt halt noch andere Orte auf der Welt, die man halt nicht kennt. Und da würden wir halt super gerne hin. Dann, wie gesagt, Französisch-Polynesien und Ningaloo Reef würden wir gerne tauchen gehen oder freediven, also Australien. Mhm. Und dann gibt es noch das haben wir letztens auch gesehen. Ich müsste jetzt gucken, wie es heißt. Das ist australisches Außengebiet. Das ist irgendwo im Indischen Ozean, wo nichts ist. Da geht einmal ein Flug in der Woche, ich glaube von Sydney Nee, müsste ich jetzt nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das ist also wirklich Niemandsland, mitten im Indischen Ozean.
Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist eine Insel, wo auch nur eine bestimmte Anzahl an Touristen drauf darf. Kann das sein?
Weiß ich, soweit haben wir uns noch gar nicht informiert. Aber ich meine, ich könnte dir jetzt auch unsere Weltkarte zeigen. Wir haben über 6000 Pins auf unserer Weltkarte.
Okay, wow.
Also wir haben sehr, sehr viele Bucketlist-Places, die wir noch besuchen wollen. Und besonders natürlich die, die jetzt für den internationalen Tourismus oder in Anführungsstrichen Massentourismus noch nicht so erschlossen sind. Und ja, das wird natürlich noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen.
Und was war bis jetzt in diesen fast 2 Jahren ein Bucketlist-Punkt, den du jedem empfehlen würdest und was dir in Erinnerung geblieben ist und was das Ding war in diesen 2 Jahren?
Also definitiv Sulawesi. Mhm. Sulawesi hat unser Herz gestohlen komplett. Und dort insbesondere die Togian-Inseln und eben Bangay, wo ich ganz am Anfang erzählt habe. Mhm. Das ist halt super schön dort. Toraja, das ist, hat man vielleicht schon mal gehört, dieser Death Culture, also dieser Totenkult, so.
Wo die Toten
rausholen
in diese,
und feiern.
Total
mit denen.
Krass.
Absolut geil. Also ultimativ.
Habt ihr das gesehen?
Ja, also, ja, wir waren da.
Die, ich weiß ja nicht, wie das, aber irgendwie, die trocknen ja so aus und dann werden
die injizieren Chemikalien.
Ach krass.
Ja, und dann werden die waren ja ihre Familienmitglieder teilweise auch über Jahre hinweg im Haus auf, weil sie sich diese teuren Beerdigungen eben noch nicht leisten können. Mhm. Die schlachten ja ganz viele Wasserbüffel da. Und so ein Büffel, also wenn du so einen Albino-Büffel dann hast, der kann bis zu, ich glaube, 50.000 Euro ein Büffel kosten.
Was?
Yes. Ist wirklich eine sehr faszinierende und interessante Sache, die dort passiert. Man darf es natürlich nicht nur aus dem Aspekt der Verschwendung oder des Todes sehen.
Was machen die mit dem Wasserbüffel?
Die schlachten die in der Beerdigung. Es gibt 4 Tage, so eine Beerdigung geht 4 Tage.
Yeah.
Ich glaube, der 2. oder der 3., müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, ist halt der Slaughtering Day.
Mhm.
Und da werden, je nachdem wie viele Büffel sich die Familie halt leisten kann, alle Büffel dann geschlachtet.
Ach krass.
Also getötet. Und die Büffel sind halt der Begleiter ins Jenseits. Für den Toten, für die Seele.
Interessant.
Nachdem er 10 Jahre zu Hause gelegen hat. was war noch besonders schön? Ja, das waren so die Hotspots, also die Top-Spots in Sulawesi. Was für uns noch eine wunderschöne persönliche Erfahrung war, war halt Mentawai mit dem Einwohnerstamm, mit dem Mentawai-Tribe. Da waren wir mit unserem Guide Onchi, der selbst von dem Stamm ist, der
cool.
halt die Touren dort anbietet. Da waren wir 3 Tage abgeschottet von allem. Kein fließendes Wasser, kein Internet, kein Strom, kein gar nichts. Weil du bist wirklich 2 Stunden, fährst du in den Dschungel, dann wanderst du noch, also in tiefstem Matsch. Kriegst auf jeden Fall Gummistiefel, dass du da auch durchlaufen kannst und mit diesen Schamanen und mit dieser Ursprünglichkeit zu leben. Das war wirklich mit einer der schönsten Erfahrungen auf unserer ganzen Reise. So dieses wirklich ursprüngliche Leben. So, die brauchen nichts. Die brauchen kein Shishi, kein Heckmeck, keine Ahnung, was wir halt alles so.
Kein Internet, kein Handy.
Ja, genau. Die kommen, die sitzen abends mit ihrer kleinen Kerze zusammen, sprechen über, weiß ich nicht, konnte sie ja nicht verstehen, über Gott und die Welt wahrscheinlich. Und wir wurden mit auf die, nicht auf die Jagd, die haben uns Loincloths, wie heißt das, Lendenschürze für die Männer gemacht und für uns haben sie uns hier für die Brust so aus Baumrinde hergestellt. Wir haben Würmer gegessen, wir haben Giftpfeile hergestellt.
Wow.
Keine Ahnung, also es ist wirklich eine der besten Erfahrungen. Diese Menschen sind so wunderbar, so herzlich, so. Ach, ich kann es gar nicht gut genug beschreiben, wie schön diese Erfahrung war.
Und wie, und also wo habt ihr geschlafen und wie kam es dazu?
Bei denen. Es gibt ein großes Uma, das ist halt so ein Haus, also das ist deren Haus, wo halt alle drin leben. die Schamanen haben dann noch irgendwie extra Häuser oder andere Umas. Ja, und da haben wir alle zusammen geschlafen. Wir waren mit unseren Freunden da, die haben uns besucht. Es war natürlich wahrscheinlich auch eine sehr krasse Erfahrung für die, direkt so in so einem Dschungel zu landen, neues Leben, neues altes Leben zu entdecken. Aber wir haben so ganz kleine, dünne Matten gehabt und die haben uns halt, für die Touristen haben die halt so Fliegengitter und dann für sich selbst auch so Fliegennetze aufgespannt. Und darunter hat man dann im großen Schlafsaal, also im großen Saal, wo tagsüber gegessen, gekocht, gelacht, gesprochen etc. wird, haben wir dann alle zusammen geschlafen.
Mega interessant.
Ja, Toilette ist halt überall und nirgendwo.
Also ja. Hast du kein Loch gebuddelt?
Nee. Also beim ersten Uma hatten wir tatsächlich normale Squat-Toilette, also diese Hocktoilette und eine normale Toilette sogar, weil da schon mal halt Fernsehteams waren, so BBC und diese großen amerikanischen, glaube ich. Und bei dem zweiten Uma, wo wir dann waren, was eine Stunde oder anderthalb ungefähr von dem ersten entfernt war, zu Fuß, dann bist du halt da hingegangen, wo die Natur dir ein Plätzchen gegeben hat.
Voll cool. Das sind ja ganz andere Sachen, wo ich gedacht habe, die man erzählt, die einem in Erinnerung bleiben. Aber ne, am Ende ist es halt immer dieses Persönliche, was man erlebt hat mit denen zusammen und was ganz anderes sehen. Mega, mega interessant.
Ja, es war wunderschön. Wirklich mit die beste Erfahrung, besonders auch hier natürlich in Indonesien.
Was würdest du jemandem mitgeben, der seine erste Reise ins Ungewisse, vielleicht Job aufgibt, raten?
Mach es. Es wird dich bereichern. Unendlich. Also du wirst über dich hinauswachsen, du wirst an jeder Herausforderung wachsen, du wirst stärker werden, du wirst deinen Horizont erweitern, du wirst selbstsicherer, du wirst einfach besser und du lernst dich selbst besser, neu und anders kennen und du entdeckst Sachen an dir, die du sonst vielleicht niemals entdecken wirst. Du wirst mutiger, du wirst experimentierfreudiger. Wenn du sowas machen willst, mach es, weil es ist eine einmalige Chance, dein ganzes Leben zu ändern, ins Positive natürlich, ins Positive komplett.
Und was würdest du sagen, wenn jemand sehr viel Angst hat, was braucht man so für einen Anfang, um einfach mal zu starten? Wie viel Geld würdest du sagen, dass man mit gutem Gewissen einfach mal loslegen kann?
Ganz ehrlich, eigentlich brauchst du nur ein Flugticket. Das ist ja zum Beispiel auch das, was wir bei Get Your Freedom Formula machen. Du brauchst nur ein Flugticket, um nach Australien zu reisen. Wenn du sagst, du hast wirklich gar kein Geld, du weißt überhaupt nicht, wie es funktionieren soll, spar dir Geld für ein Flugticket nach Australien, such dir einen Job, arbeite dort und verdiene in 3 Monaten 12.000 Euro. Und dann kannst du in Asien sagt man ja immer so 1.000 Euro ungefähr als Tourist pro Monat. Das heißt, wenn du 12.000 Euro auf der Seite hast, kannst du ein ganzes Jahr reisen. Wenn du natürlich dann lernst, über die Zeit hinweg richtig zu budgetieren oder auch vielleicht mal auf 1-2 Sachen zu verzichten, vielleicht jetzt nicht den Espresso Martini zu nehmen, sondern einfach nur, keine Ahnung, irgendein
das Bier.
Mocktail, Bier, genau. Dann lernst du halt auch zu sparen und viel, viel weiter mit deinem Geld zu kommen. Wir haben auch gesagt, wir möchten nur ein Jahr reisen, haben uns auch 12.000 Euro auf die Fahnenstange gesetzt. Jetzt sind wir mittlerweile fast 2 Jahre unterwegs und wollten nie wieder zurück, genau. Und wir haben aber auch nicht ansatzweise über 20.000 Euro ausgegeben pro Person. Mhm. Also deswegen, man lernt auf dieser Reise auch so unglaublich viel, nicht nur über sich selbst, sondern halt auch von anderen. Und das ist halt super, super wertvoll.
Vielen, vielen Dank, Nathalie. Es war super interessant.
Ja, danke, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Wir sehen uns auf alle Fälle bald wieder. Und,
ich hoffe.
Die Folge wird dann bald ausgestrahlt.
Ja, ich freue mich drauf.
Danke.